Folge 60, Musikgeschichte Podcast. Wir haben es jetzt geschafft, Jens. Folge 60, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Mit 60 redet man ein klein wenig langsamer.
Langsamer,
okay. Schaut ein klein wenig zurück auf das, was gewesen ist. Und genau. So vieles gewesen.
Ist vieles gewesen. Und erstmal vielen Dank an unsere Zuhörer, dass wir es bis zur 60 geschafft haben. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also wir haben vor kurzem ein Jahr Podcast gefeiert. Jetzt sind wir schon bei Folge 60. Und ohne lange Umschweife, ihr wisst ja, bei den runden Folgen haben wir immer Gäste. Und heute haben wir richtig zugelangt, Jens.
Ja, wir haben richtig zugelangt. Er hat vielfältige Fähigkeiten und ich bezeichne ihn ein klein wenig, ich hoffe, er ist mir nicht böse, so ein bisschen als Grand Seigneur der sächsischen Sprache. Also wenn man dich so deine Laufbahn betrachtet, dann hört man bei deinen Moderationen immer, wie auch bei uns, durchaus immer mal das Sächsische raus, bewusst, unbewusst und natürlich auch gern geliebt. Also wir begrüßen recht herzlich wen hier?
Jetzt hast du meine ganze Einladung zu
schossen. Ach so, Mensch!
Also, ich zähle erstmal das auf, was er mit uns gemeinsam hat, ne? Er ist DJ und ist Podcaster. So, dann ist aber schon die Schnittmenge vorbei. Ja? Weil jetzt kommt nämlich das, was wir nie erreichen können. Er hat 25 Jahre im Radio gearbeitet und hat die Königsdisziplin Morningshow gehabt. 25 Jahre lang. 1992 ging es los, war dabei bei PSR, bei Antenne Sachsen, ne? Und oder Hitradio RTL, eins von beiden. Oder wie, egal wie es hieß, aber zumindest das erste. Und bei RSA. Seit 2002 ist er im Radeberger Biertheater. Seit 2021 steht er auch auf der Bühne in der Komödie Dresden. Seit 2017 hat er seine eigenen Comedy-Programme, ist mittlerweile mit seinem dritten Programm unterwegs. Von 2018 bis 2022 hat er beim MDR, beim Fernsehen, also nicht beim Radio, sondern beim Fernsehen, seine eigene Fernsehsendung gehabt. Seit 2020 ist er täglich bei Jump zu hören mit seiner Kolumne Notizen aus der Provinz. Er ist Buchautor, unter anderem die Bierfibel, die ich auch habe. Und er schreibt wöchentlich eine Kolumne für den Dresdner Morgenpost und hat, wie gesagt, einen Podcast mit seinem Kumpel und Geschäftskollegen Michael Berndt und seine, wo auch seine Frau dabei ist. Ohne lange Umschweife, herzlich willkommen, hier ist Thomas Böttcher.
Guten Tag.
Guten Tag. So haben wir das auch erwartet, dass so ein bisschen hier für die, die ein bisschen weiter weg das hören und sich immer freuen, dass ein bisschen Sprache aus der Heimat hören. So haben wir uns das gedacht. Ne? Eifer Bibster Thomas ist hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja jetzt schon wirklich ewig gesprochen und haben ewig versucht zu planen und zu machen und zu mehren. Und es hat irgendwie immer nicht geklappt. Und nachdem du jetzt hier alles vorgelesen hast, was ich alles so mache, bin ich jetzt selber erschrocken. Das ist so vieles. Und natürlich dann auch kein Wunder, dass es eben so lange gedauert hat, bis wir uns hier auf einen Termin im Keller getroffen haben.
Und deshalb sind wir trotzdem unglaublich dankbar, dass das bei dir geklappt hat, Thomas, und dass du bei uns zu Gast bist. Gleich als Einstieg, wir sind ja im Musikpodcast. Ja. Du warst im Radio, du bist als DJ unterwegs. Du hast auch schon, kommen wir später darauf zu sprechen, auf der Bühne in Schwarzenberg und verschiedenen Tag der Sachsen mit einigen Künstlern auf der Bühne gestanden. Mhm. Was für eine Bedeutung hat Musik für dich? Oder welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
Oh Gott. Naja, jetzt könnte man natürlich diese ganzen Floskeln bemühen und könnte sagen, ohne Musik geht gar nicht und ich stehe früh auf, dann habe ich Musik und ich gehe nachts schlafen, ich habe Musik. So ist es natürlich nicht. Also ich glaube, ich habe eine ganz normale, gesunde Beziehung zu Musik, wie jeder andere Mensch auch. Ich mag Musik, Musik, die ich mag. Und ich höre Musik, ich konsumiere Musik, ich kaufe Musik. Ich habe auch mal eine Zeit lang Musik gemacht.
Und stimmt, habe ich vergessen, du warst in der Band.
Ja, mehrere. Und so, das ist, mein Leben dreht sich schon immer so um die Musik, aber ohne dass es jetzt, sage ich mal, vordergründig in meinem Leben um Musik geht. Also ich stehe jetzt nicht früh auf und denke, ach, was höre ich, wie kann Musik heute mein Leben bereichern oder so. Nee, das ist nicht. Ich konsumiere es, ich höre Radio. Ich habe 25 Jahre Morningshow gemacht, habe, weiß ich nicht, wie viele Zehntausende von Titel da gehört und einige Zehntausend Mal an der Wiederholung.
Und musstest die halt auch gut finden, ne, in der Morningshow.
Ja, aber wenn du in so eine, wenn du so viele Jahre das machst, dann hörst du das ja nicht mehr. Wenn du da aus der Sendung gekommen bist und dich einer gefragt hätte, was hast du heute für Songs gespielt, da musstest du echt überlegen, was da dabei war.
No. Durftest du, jetzt gleich die Frage, was mich interessiert, wenn du die Morningshow gemacht hast, durftest du selber Einfluss auf das Musikprogramm nehmen? Hast du selber gesagt, ich möchte gern das und das möchte ich heute unterbringen? Oder gab es dann direkt schon Vorschriften, dass das gesagt wurde, die Songs oder dass dir vorgeschrieben wurde, die Playlist spielst du heute durch?
Na, sowohl als auch.
Okay.
Na, natürlich, wie jeder Radiosender seit Amerika das Format Radio erfunden hat, hat eine Musikredaktion. Da gibt es ein Computerprogramm und dort wird nach Ausrichtung des Senders, je nachdem wie er klingen soll, ist es jetzt ein AC-Format, ist es ein Schlagerformat, ein Oldie-Format und so weiter, gibt es dort einen Pool an Titeln, die werden händisch, na klar, reingestellt in den Rechner. Und der Rechner, der würfelt das dann alles durcheinander nach Vorgaben. Ne? Dann kann man dann bestimmte Punkte setzen in diesem Programm. Da kann man sagen, was weiß ich, als Opener in einer Stunde darf jetzt kein Slow-Motion-Titel laufen. Das kann man festlegen, solche Sachen. Und man kann die Titel, wie gesagt, eintauschen und neue reinmachen und alte rausnehmen und so weiter. Aber die Rotation wird am Ende vom Rechner gemacht. Das ist auch richtig so, richtig und gut so, weil man muss sich nur mal vorstellen, wie viele Geschmäcker von Moderatoren dort Einfluss auf den Klang dieses Senders hätten. Weil jeder hat ja doch eine andere Farbe oder mag was anderes. Der eine mag Heavy, der andere mag. Und du kannst jetzt nicht beim Schlagerradio, weil sie sich nachmittags um 2 Rammstein laufen lassen, da fällt der Kuchen aus der Gusche. Ne?
Okay.
Aber wir konnten trotzdem, oder ich konnte trotzdem, weil ich eben so lange dabei war und die Verantwortlichen mir oder uns da auch so weit vertraut haben, dass wir da keinen Blödsinn machen und keinen Schindluder machen, konnten wir da trotzdem Musik selber setzen und haben uns da auch bedient. Also wenn da jetzt Feiertag war, dann haben wir schon mal Karel Gott gespielt, obwohl der nicht das Format gepasst hat oder so.
Na. Okay, ich erinnere mich an irgendeine Aktion bei RSA, wo dann auch mal lief von Frank Schöbel, komm ja mal in eine Sonne, wo ich am Radio gesessen habe und gekrient habe über das ganze Gesicht, das war.
Also das haben wir dann auch ganz bewusst auch als Stilmittel eingesetzt, um auch eine Unverkennbarkeit zu haben gegenüber anderen Sendern. Das war ja einfach so.
Okay, Thomas, bevor wir jetzt zu unserem Podcast kommen.
Wir
sind schon von heute voll dabei. Ja, aber
Im Übrigen, Thomas, dir auch nochmal gesagt, also eben hast du das Just in Time, also hier wird nichts großartig nochmal wiederholt. Also wir tun zwar im Nachgang noch ein klein wenig was schnippeln, schneiden, oder wir, sage ich immer, Marcel macht das.
Ja.
Ja, ansonsten geht das so rüber, wie es rüber geht. Wir starten auch quasi nicht nochmal extra die Aufnahme, sondern es läuft halt so, wie es läuft. Und jetzt bin ich gespannt, was er jetzt hat, unser lieber Marcel. Na,
bevor wir jetzt dazu kommen, es ist bei uns so, Thomas, dass unsere Gäste, also wenn wir einen Gast haben bei uns, gibt es immer noch Geschenke. Und wird was und pass auf, wir haben
jetzt
für dich was vor.
Jetzt
haben wir für dich was vorbereitet. Der Jens wird kurz mal reden und ich gehe ins Nachbarzimmer und hol dir was Schönes.
Ach du lieber Gott.
Also Thomas, wir haben ja gemerkt, deine Affinität oder deine berufliche Geschichte in auch schauspielerischen Bereich. Und da bist du natürlich verbandet mit einer Institution hier im lieben Sachsenland, was sich Biertheater nennt.
Ja, immer noch. Ja.
Und da machen wir jetzt auch ein kleines Biertheater, aber in anderer Art.
Okay.
Also man hat schon die Ahnung, was jetzt kommt. Man hört auch durchaus schon ein gewisses klirrendes Geräusch im Hintergrund eventuell. Ja, du schaust gerade auf die Ohren.
Ich muss auf die Uhr gucken. Also wenn es um Alkohol geht, gucke ich immer auf die Uhr.
Ja, ja, aber wir.
Aber wir sind gut dabei.
Einen ganzen Kasten haben wir es nicht geschafft, aber wir haben auf alle Fälle was jetzt mit und wollten ganz einfach ein kleines Tasting mit dir noch machen.
Ach du
so nebenbei. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Mir wurde auch mal zu einem Geburtstag ein Tasting angeboten. Ich trinke ab und zu gerne mal Whisky.
Ja, ja.
Und da hatten sie in ihrem Freundeskreis gedacht, bitte probier doch mal und sag mir, was für ein Whisky das ist. Und da muss ich ehrlich gestehen, den Whisky selber habe ich nie im Original getrunken, sondern nur immer als Mixgetränk. Also der kam mir nie in die Tüte. Aber hier ist es ja das pure Getränk, Thomas. Das sind 3 verschiedene Varianten, im Übrigen auch 2 von deinem Stammhaus.
Okay.
Und du musst einfach nur herausfinden, welches von den Getränken ist nicht aus deinem Stammhaus. Und
macht es nicht so schwer. Wenn er wenigstens ein alkoholfreies dabei gehabt.
Also ich sag ist dabei. Es ist ein regionales Bier.
Ja?
Und dann sind 2 Biere aus deinem Stammhaus. 1 das alkoholfrei und 1 das originale.
Genau.
Und eins hier aus der Gegend.
Also, keine Ahnung. Also ich probiere das jetzt.
Ja.
Ich bin jetzt auch nicht so der große Bierkenner. Ich bin übrigens kein Weinkenner und das weiß ich auch alles nicht, aber ich probiere das jetzt.
Aber in Geselligkeit schmeckt es natürlich umso besser.
Ja, ja.
Sowas, logisch. So, Thomas probiert Nummer 1.
Mhm.
Ja.
Das Bier. So,
ist ein bisschen scharf. Probiert unser 2. Bier. Und.
Oh, das ist eine Lorke. Oh.
Und gehen auf das 3. Bier. So.
Also das mittlere ist das alkoholfreie, oder?
Richtig, das Radeberger alkoholfrei.
Also das ist nicht mein Bus. Aber das, abgesehen von Radeberg, oder das ist alkoholfrei, ist eh nicht mein Bus.
Ja.
Und dann würde ich sagen, das 3. war, also das letzte war ein Radeberger.
Richtig.
Und das 1. keine Ahnung.
Das ist ein Meißner.
Meißner.
Aus Schwerter?
Ja, Schwerterbräu.
Schwerter.
So.
Das ist das Ohrbräu. was sie zum...
Das ist ein bisschen milder.
Das Opry, also das Radeberger stricht ja heraus durchaus die sehr herbere Variante.
Ja.
Und da gibt es natürlich viele Fans von dem Meißner Schwerterbier. Und es ist sehr schön, wenn man regional dabei ist. Und ich habe natürlich am Freundeskreis genügend die Radeberger trinken. Da kommt nichts anderes
in die Tüte. Ich weiß auch gar nicht, wie ihr von der Idee kommt, dass ich seit 21 Jahren im Radeberger Biertheater spiele, dass ich dann auch mit der Brauerei verbandelt bin.
Nö, es kann ja sein, dass man da, das Biertheater, und da kann es ja sein, dass man ab und zu noch, also ich war auch, da gibt's ja Radeberger oder
so. Ja, natürlich.
Genau. Also mir persönlich schmeckt dieses Zwickel, was die dort haben. Mit am besten, das gibt's ja, soweit ich weiß, nur dort.
Ja.
Richtig. Ja, also das wird ja nicht abgefüllt, das kannst du nur dort in dem Biertheater oder halt in der Brauerei selber bekommen. Soweit ich war ja dort auch schon mal gewesen.
So, jetzt stellst du mir hier Wurzner, Original Erdnussflips.
Richtig. Wir gehen nämlich jetzt auf deinen Podcast noch mit ein, da können wir später auch mal über die tote Oma reden.
Ja.
Da hat ja, also solltet ihr euch mal anhören, der Thomas wird dazu noch was sagen. Da wurde ja längere Zeit versucht, einen Sponsor für den Podcast zu holen. Genau, und da ging das erstmal los mit Zettis. Deshalb hat der Herr Böttcher jetzt von uns eine Knusperflocke mit Zettis stehen und einmal Wurzener Erdnussflips. Mm. Genau. Und das ist jetzt sozusagen dein Gastgeschenk, inklusive dieser Tasse von unserem Podcast.
Cool, hab ich nicht mal. Cool.
Siehste. Und das bekommst du jetzt von uns. Und das hier während des Podcasts kannst du ein bisschen naschen.
Es ist eine super Mischung. Also Bier. Dann diese Wurzener-Geschichte dazu. Und Zetti, man hat jede Geschmacksnuance mit dabei. Und das macht so ein Anführungsstrichen einfaches Essen, macht das auch sehr schmackhaft, ja.
Also bei Erdnussflips muss man wirklich mal klipp und klar sagen, Wurzener sind die besten. Punkt. Ja. Du kannst den ganzen Kladderadatsch, der da im Regal, im Supermarkt, kannst du alles weglegen, wenn dort eine Tüte, Wurzener, Erdnussflips, nimm die Wurzener, machst du nichts verkehrt, die sind die besten. Punkt.
Gut, ja. So, also Wurzener, wenn ihr uns jetzt hört, also wir würden auch gern gesponsert
werden. Ja, bei uns hat es nicht geklappt.
Ja, eine Story noch, bevor wir wirklich zu der Musik kommen. Ja. Eine Story noch zu den Zettis. Also es war ja so, nach Wendezeiten gab es bestimmte Produkte nicht mehr. Und man hat das gar nicht mehr so im Blick gehabt. Und dann zu irgendeinem Geburtstag sah ich auf dieser Kaffeetafel diese von mir bekannten, Erdnussflips, sondern diese Zettis.
Die Knusperflocken.
Knusperflocken. Auf dieser Geburtstagstafel, die ich Ewigkeiten nicht mehr im Blick hatte, nicht mehr im Kopf hatte, dass sie überhaupt gab. Und dann habe ich reingegriffen, habe diese Zettis zu mir genommen und hatte in dem Moment wirklich das Gefühl meiner Kindheit im Osten. Das ist so auch dieser unvergleichliche Geschmack, den man nicht irgendwo imitieren kann. Das ist halt wirklich dieses Knäckebrot und was da drin ist und diese Schokogeschichte. Genau. Das war ein sensationelles Erlebnis.
Ja.
Nach der Wende.
Okay, dann, jetzt haben wir es aber geschafft und jetzt fangen wir an mit Musik. Und zwar Folge 60. Wir sind heute am 1. August bei den Charts, am 1. August von 1981.
Ja.
Und wir haben wieder jeder zwei Songs mitgebracht. Unserem Gast gebührt der Anfang. Er kann über seinen ersten Song reden. Und damit wollen wir starten.
Genau, Thomas.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ja aus Zeitgründen wirklich erst heute, als ich auf der Herfahrt war, in eure 40, 50 und 30 Folge reingehört habe und erstmal verstanden habe, was ihr eigentlich wollt.
Okay.
Ich habe verstanden, dass ihr zwei Titel haben wollt von mir, die ich mir aussuche aus den Charts 1981. Das habe ich auch gemacht.
Richtig.
Und habe mir diese 150 Titel dort durchgelesen und zwei sind mir wirklich aufgestoßen. Nicht, weil sie meine Lieblingstitel sind oder weil ich damit jetzt was ganz Dolles verbinde, sondern weil das Songs sind, die mich wirklich mein Leben lang, also seit 1981, begleiten. Und zwar in einer massiven Wiederholungsrate.
Okay.
Und das ist zum einen Phil Collins mit In the Air Tonight.
Okay.
Der war 1981 das erste Mal in Deutschland Platz 1. Nur eine Woche. In Österreich und Schweiz gar nicht, aber war doch zwei Wochen. In Amerika gar nicht. Der war irgendwie Platz 19, also ganz hinten platziert. Und ist trotzdem ein Welthit. Und jeder, wenn du an der Kreuzung stehst und es läuft In the Air Tonight und dein Nachbarauto
hat
dasselben Sender an, wirst du darauf warten, dass er nach der zweiten Strophe dieses Schlagzeug-Solo mittrommelt. Jeder macht das.
Und weil das so schön ist, Thomas, jetzt grätsch ich mal ein klein wenig rein, hören wir einfach mal rein in den Titel.
Ja,
genau. Phil Collins in the Air Tonight.
So, das meine ich damit. Also, du-dum, 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 du-dum.
Wobei ich mich jetzt nicht hundertprozentig mit dem Thema, da gab es ja nochmal so einen 88er Remix. Also das Original ist ja von 81.
Genau.
Und dann gab es nochmal, wo er dann nochmal 1988 oder so, 1988 Remix oder irgendwie sowas, dann in Klammern von Phil Collins, wo er auch nochmal das remastered oder wie auch immer.
Ich habe selber bei mir auf dem Rechner einige Versionen von dieser Nummer. Haben sich ganz viele DJs weltweit versucht an diesem Ding. Es gibt auch ein paar, die sind wirklich von ihm selber autorisiert als also freigegeben, als Remix zu machen. Die sind auch am besten. Und es gibt auch viele schlechte Versionen, muss man auch sagen. Ich habe mal, ich habe mal eine Kreuzfahrt gemacht, meine erste Kreuzfahrt. Und da war auch so ein DJ und der hat auch so eine Nummer von In the Air Tonight gespielt und die hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Die war einfach Brühe. So. Und so ist das mit vielen, mit diesen Remixen, wo man sagt, es gibt ganz tolle Remixe, wo ich sage, ich bin da riesen Fan von, habe da riesen Respekt davor, wie man aus so alten Titeln, das ist das Schöne an diesen alten Titeln, ist ja, man kann sie mitsingen, man kennt sie, man kennt die Melodie und das sind so diese Emotionen, die man da hat, einem der Titel gefällt, werden dann in so einem neuen Gewand in die heute Zeit geholt und das finde ich sehr, sehr spannend. Da gibt es richtig gute Leute, die das machen, ich weiß nicht.
Ja. Ja, also ich muss ja sagen, bei In the Air Tonight, da fällt mir persönlich ein, immer diese sphärische Geschichte, dieser Hall, dieser Klangkörper selber von Phil Collins Stimme, der natürlich dort richtig hammerhart zum Tragen kommt, inwieweit er nochmal Hall drunter, kann durchaus sein. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nur Musik produziert, aber das ist was. In dem Moment bei Phil Collins In the Air Tonight oder bei anderen Liedern weiß man im Grunde genommen bei den ersten Takten
sofort
das ist das Lied.
So. Und das, ich habe Phil Collins sehen dürfen mit seinem Soloprogramm Lost and Loose in Paris, war diese Tour, habe ich in der Messehalle 7 in Leipzig. Da war das erste Mal, dass ich vor einer Rundbühne gestanden habe. Er war also wirklich in der Mitte und ich stand vielleicht 8, 9, 10 Meter weg von der Bühne. Und das Licht ging aus und da öffnete sich in der Mitte von dieser Rundbühne so eine Klappe und da kam Phil Collins raus. Ganz alleine auf der Bühne, nur er. Und er drehte eine Runde auf dieser Rundbühne, setzte sich ans Schlagzeug und fing an mit Trommeln. Da habe ich geweint.
Okay.
Da habe ich geweint. Das war Weltklasse. Also das ist mir ganz selten in Konzerten so gegangen, dass mich einer, ohne dass der was gemacht hat, einfach nur da war und getrommelt hat. Aber er ist ja ein Weltklasse-Trommler, leider ja nur nicht mehr. Ja. Weltklasse-Trommler und dann kam Chester Thompson und dann haben die dann zusammen, also das war sehr beeindruckend für mich, kann ich mich bis heute daran erinnern, warum auch immer, das war es halt. Das war mein Konzerterlebnis meines Lebens wahrscheinlich, ja.
Und ich muss natürlich sagen, Messehalle 7 habe ich selber auch ein nahbares Erlebnis gehabt, nicht mit Phil Collins, sondern Deepesh Mode, als sie wieder Reunion waren. Mhm. Vorher war so das Problem, Dave schafft das nicht. Und da hatten die in Leipzig auch Messehalle 7 gebucht gehabt. Ja. Und so nah bin ich den lieben Herrschaften von Deepesh Mode nie wieder gekommen. Und das war auch ein sensationelles Erlebnis. Mhm. Außerdem nochmal zu Phil Collins. Ich hatte das Glück gehabt, die nochmal als Genesis zu sehen im Olympiastadion in Dresden, in Berlin.
Ja.
Und das war im Übrigen mein erstes Stadionkonzert. Weil
da war ich auch.
Ja, mein Stadionkonzert, weil ich hatte immer meine Befürchtung bei Stadionkonzerten, wie soll das klingen, wie soll. Also für mich war immer Musik wichtig, nahbar, also nicht so große Hallen, nicht so riesig groß. Und mich hat aber das
die haben das geschafft.
Mich hat das dann wirklich überzeugt im Olympiastadion in Berlin und seitdem habe ich keine Abneigung auch vor Stadionkonzerten, wenn der Act oder das Programm stimmt.
Waren wir ja zusammen letztes Jahr, Jens.
Genau.
Stadionkonzert in Leipzig.
Bei Helene Fischer.
Nein. Wir haben das Kontrastprogramm von Rammstein mitgenommen.
Okay, ja.
Auch okay, schön. Der erste Song von Thomas, Phil Collins In the Air Tonight.
Ja.
Jens, möchtest du heute mal den...
Ach, ich bin ja total begeistert. Hast du heute eine humane Ader, dass
ich habe heute eine humane Ader.
Dass du darfst heute deinen ersten Song. Mein erster Song war...
Jetzt müssen wir raten, Thomas,
ja,
was er hier mitbringt.
War Platz 75 und gleichzeitig auch die letzte Chartposition. Hast du?
Nein, habe ich nicht.
Man merkt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und so viele Leute der jüngeren Generation das nicht mehr so kennen, weil das Teil hat nur 183.289 Spotify-Plays. Chart-Einstieg 6.04.1981 auf Platz 39 und Höchstposition 18 am 4.5.1981. 17 Wochen in den Charts und die Schweizer Hitparade Freunde schreiben dazu: ausgezeichnet, voll geiler Song, ganz witziger Text, tolle Melodie. Ein unbeschwerter Sommersong, der in Indien in die Top 10 kam. Happy Song aus den 80ern. Das war ein super Disco-Fox zu meinen Tanzschulzeiten. Oder banales Liedlein. Biedere Schlagerpop, Mittelklasse von 1980. Echt nichts Besonderes, klingt wie ein Kinderlied und nervt mit der Zeit.
Frage, darf ich die Frage stellen? Ja. Sind wir im deutschen Bereich oder im englischen Bereich?
Im englischen Bereich.
Im englischen Bereich. Boah.
Stars in 45.
Nein.
Nee, die waren weiter höher. Ich sag jetzt mal, nee, das ist Ottawa.
Nein.
Nee, Ottawa. Habe ich auch erst dran gedacht. Hens, aber die waren höher platziert.
Die waren höher platziert.
Ja. Okay, dann hören wir uns einfach mal rein, was der jetzt
vorhat.
Wir
hören mal rein.
Hätte mir ja drauf kommen können, oder? Also ich nicht, also nach deiner Beschreibung wäre ich nicht drauf gekommen.
Nee. Also ich kenne den Song, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer den singt. Weißt du es, Thomas, wer singt?
Bernie Paul war es nicht.
Nee. Chili. Und Johnny Loves Jenny. Eigentlich eine ganz simple Botschaft. Also wird halt viel erzählt in dem Text, ja, über halt Liebesgelüste, sage ich jetzt mal so, dass der diejenige und die dann doch nicht und wie auch immer.
Das klingt wie ein eingeenglischter Frank Farian-Schlager.
So, und deswegen kommen wir jetzt zu Chili selber. Der österreichische Komponist Christian Kolonowitz war daran beteiligt, der später auch mit Reinhard Fendrich viele gute Musik später gemacht hat. Der war dabei. Es war eine internationale Disco-Band, die existierte von 1978 bis 1983. Gegründet vom deutschen Komponisten und Buchautor Bernd Mörle, der auch die meisten Lieder produziert hat. Die Band war auch in den USA erfolgreich, nämlich Billboard Dance Charts Platz 37. Auch Gold in Südafrika für For Your Love haben die auch gehabt als Titel. Und jetzt wird es ein bisschen lustig und spannend. Hauptsänger der Gruppe war die deutsche Ute Weber und der Amerikaner Brad Howell aus New York. Und Howell ließ später auch Milli Vanilli seine Stimme. Also,
da schließt sich der Kreis zu
Frank Feier. Und weitere Mitglieder war Amerikaner Oscar Pearson und der Howell optisch vertrat. Ich weiß nicht, was mit dem Brad Howell los war, dass auch schon bei der Band er nur die Stimme war und dort jemand anders für ihn optisch ihr
Vordergrund. Das kann ja auch ein Geschäftsmodell sein.
Genau. Natürlich der Amerikaner Oscar Pearson, der aber nicht selber sang. Also auch schon damaligen Zeitpunkt 1980, 81. War das dann so wie Werner Südhoff aus Deutschland war mit dabei und Andrea Linz, die aber 1979 durch Sophia Eyango aus Kamerun ersetzt wurde.
Das ist ja wirklich durchweg
besser. Das ist ja. Und die hatten halt ein paar Hits. For Your Love 1979, eine Coverversion von Yardbirds Hit und Simply a Love Song 1981 von und dann noch We Are the Pop Kings 1980. Ja. Come Let's Go 1980, Secretary Lies und natürlich besagter Johnny Loves Jenny. Auf den Titel selber bin ich gestoßen. Ich habe den auf einer EMS-Collection, wo so ein bisschen ausgefallene Lieder der 80er oder 70er Jahre mit drauf waren. Und da war natürlich auch Chili mit dabei. Und das hat schon so was Kindliches, was die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade sagen. Wie so ein Kinderlied, klein wenig, ja.
Verrückte Welt.
Chili, Jenny loves Jenny. Chili, Johnny loves Jenny.
Ist aber Johnny ein kleiner. Ist ja egal.
Ja, wer will. Ist heutzutage egal. Ja.
Okay, Jens, soll ich auch meinen ersten Song? Weil da gehen wir richtig in Schlager rein. Kann ich jetzt schon mal erzählen?
Ich ahne Schlimmes.
Jetzt hauen wir richtig in Schlager rein. Platz 59 am Tag.
Oh Gott.
Hat Platz 38 in Deutschland erreicht und war nur 3 Wochen in den Charts. Danach war er schon verschwunden. Dann war er schon wieder weg. Und zwar, es geht auch um die Liebe und wir haben hier einen Künstler, den es nicht mehr gibt, der ist leider tot und er war vor allen Dingen in den 70ern, er hat als Schauspieler angefangen und war in den 70ern besonders 60er und 70er. 60er hat er eher Schauspielerfolge und in den 70ern hat er dann seine riesengroßen Hits gehabt, hat in den 80ern noch ein paar Hits sozusagen, aber seine höchste Wirkungszeit war in den 70ern. So.
So, Thomas, ich lasse dir einen Vortritt, weil ich bin der Meinung, ich weiß es.
Okay.
Also einen Satz mehr brauche ich schon.
Einen Satz mehr brauchst du ja, schon. Ja. Okay. Dann, er war unter anderem, er hatte eine Liaison mit Gitte Henning.
Oh Gott, wer hat denn mit Gitte gepennt? Mein Gott.
Also medial. Ob es wirklich so war, also es war, so. Man nimmt an, dass es in den medialen...
Also die haben ein Duett gehabt oder was?
Nein, es war...
Es
wurde angenommen, dass da was zusammen, dass da was ist. Und er hat seine Cousine geheiratet.
Hat er seine Cousine geheiratet?
Der hat seine Cousine geheiratet.
Ein Deutscher?
Ein Deutscher.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Also ich würde Rex Gildo sagen.
Richtig.
Die Cousine geheiratet?
Der hat seine Cousine geheiratet.
So.
Reden wir mal drüber.
Echt?
Wir hören das erstmal rein in den Song.
Und du, wenn ich je deine Liebe verliere, oder?
Richtig, genau, richtig.
Na dann,
hören wir rein.
Okay. Rein.
Ich weiß, was es heißt, ohne dich zu sein.
Rex Gildo, du, wenn ich je deine Liebe verliere. So, Platz 59 am Tag. Geboren als Ludwig Franz Hinterreiter in Straubing am 2. April 36, tot am 26. Oktober 1999 in München. Begann als Schauspieler und 1958 erste Rolle an der Seite von Conny Fröbis im Film. Dann 1959 der erste Plattenvertrag bei Elektrola unter dem Namen Rex Gildo. Erster Erfolg mit dem Song 7 Wochen nach Bombay. Das war so ein großer Hit damals. Und dann hat er 61, 63, 64, 66 hat er den bronzenen Bravo Otto erhalten und 1972 sein größter Hit Fiesta Mexicana. 74 heiratete Rex Gildo seine Cousine Marion Hirtreiter. Steht so alles drin. 81 eigene Fernsehshow, gestatten Rex Gildo beim ZDF. In den 80ern einige Charterfolge unter der Regie von Hanne Haller. Unter anderem auch die Platte, die er hier, wo der Song drauf war, da hat Hanne Haller auch mitgearbeitet. Danach hat er mehrere Mal...
Hat Hanne Haller nicht mitgearbeitet in Deutschland?
Ja.
In welcher Platte?
Ja, also, das ist so. Ja auch eine total, man weiß das gar nicht, Hanne Haller ist wirklich eine von den großen Produzenten.
Ganz, ganz groß. Wenn nicht überhaupt Deutschland, die größte, ja,
genau,
also als
genau.
Mädel die größte wahrscheinlich.
In den 90ern mehrere Wechsel der Plattenfirmen, ohne viel Erfolg. Die Platten floppten und nur noch Auftritte bei Volksfesten und Einkaufszentren. Allgemein sagte ihm Alkohol- und Medikamentenprobleme nach. Es wurde immer spekuliert, dass Rex Gildo homosexuell war, trotz einiger Liebschaften, unter anderem mit Gitte Henning, die eher als mediale Darstellung zu sehen ist. Letzter Auftritt am 23. Oktober 1999 im Möbelhaus vor 3000 Menschen. Am selben Abend stürzte er aus seinem Badezimmerfenster und 3 Tage später erlag er seine Verletzung. Man geht von Selbstmord aus. Rex Gildo hat aber immerhin 39 Millionen verkaufte Tonträger.
Ja, das ist ganz, Wahnsinn. Das sage ich schon. Hossa.
Hossa, das Hossa, ist aber auch, das genau, ist Wahnsinn. 39 ja. Millionen, und das musst du rechnen auf den deutschen Markt. Also der hat ja auf den deutschen Markt was geritten, vielleicht noch Österreich was dazu, aber international halt nicht so viel. Das ist schon heftig.
Und
also,
du kannst sagen, dass in jedem Haushalt mindestens eine Rex-Gildo-Platte stand. Genau. Mindestens.
Genau.
Eine. Und ja, ganz tragische Figur, wie man sie international öfters gesehen hat. Riesenerfolge und mit sich nicht im Reinen, keine Zufriedenheit erreicht, trotz viel Geld, viel Macht, Ruhm, kein Frieden gefunden mit sich selber. Und ja, und das ist ja mittlerweile erwiesen, dass er definitiv homosexuell war und auch mit dem Mann zusammen gelebt hatte. Und ja, und das eben wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, sich das nicht getraut hat, da zu outen und diese heile Welt ganz in Weiß zu beschädigen.
Genau, aber er hat Musik für die Ewigkeit,
richtig,
hinterlassen, sei es Fiesta Mexicana oder dann als richtiger Disco-Fox und DJ-Dancefloor-Knaller, wenn du mich brauchst.
Ja, ja.
Nicht, das läuft immer noch, obwohl es auch schon mittlerweile über 40 Jahre alt ist, diese Scheibe.
Ja, ja.
Und das hat halt auch wirklich diesen genialen Disco-Fox-Beat, wenn du mich brauchst, von Rex Gildo.
Ja.
Okay, damit haben wir die ersten Songs durch. Thomas, bevor wir zu deinem zweiten Song kommen, erzähl mal was unseren Hörern über deinen Podcast. Du hast ja mal gesagt, wir haben auch Podcast.
Ja, ja.
Wir reden über die tote Oma.
Über die tote Oma, mit D geschrieben, die tote Oma. Das ist so ein, die tote Oma war eine Sturzgeburt. Ich war bei meinem Kumpel in Münster. Wir haben so ein Brainstorming-Wochenende gemacht und Und irgendwann hieß es dann, lass uns mal einen Podcast machen. Ich konnte das nicht mal schreiben. Also ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich habe mir das wirklich erklären lassen und habe gedacht, naja, wenn ich jetzt nicht groß was machen muss, dann bin ich auch von Natur aus eine faule Sau. Und so, und da habe ich halt, und dann sagte ich, ja, nee, du musst dich nur hier hinsetzen, du musst was erzählen. So. Und dann habe ich das gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und das sind jetzt mittlerweile über 2 Jahre und läuft ganz erfolgreich. Das ist nach wie vor ein Laber-Podcast. Meine Frau ist jetzt mit dabei und die hat auch viel Spaß dran und wir quatschen über Gott und die Welt und spielen nicht, weil wir das wollen, aber sondern weil wir das müssen, die Ost-West-Karte aus. Das müssen wir machen, weil es ist so lange nach der Wende, stellen wir immer wieder fest, dass es so vieles gibt, was wir nicht voneinander wissen, auch nicht wissen können, geschichtlich begründet. Aber es ist trotzdem nicht zu schade, sich da hin und wieder auch mal gehen zu lassen und auch mal Zeit zu nehmen und zu sagen, du, pass mal auf, das war so und so und das war hier und so. Und da, wie war denn das bei euch? Und das ist sehr spannend. Wir haben da mit Michael Bernd, der in der Nähe von Münster sitzt, da einen guten Partner und Gesprächsmann, der da gut reflektiert und viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Die Tote Oma Podcast ist immer montags, kommt immer Montag. Wir haben aber auch mal hin und wieder einen Aussetzer drin. Da kann es auch mal passieren, dass 3 Wochen nichts geht, weil wir einfach 3 Mann sind und wir müssen immer zur gleichen Zeit.
Weil die Oma muss ja auch mal tot sein.
Und irgendwann.
Vor allen Dingen in deinem Terminzyklus. Ne?
Muss man ja, da. Ja.
Also sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich diese Geschichte. Das hat sich, glaube ich, über 10, 12 Folgen hat sich gezogen, wo du gesprochen hast über deine Karriere, wie das losging bei Radio PSR, da irgendwo im alten Autohaus und was denn alles, wie es weiterging. War sehr spannend, auch mal dann hinter die Kulissen zu sehen. Also es hat sich ja über viele Folgen
sich das gezogen. Wir wollten da eine Folge draus machen und haben dann gleich festgestellt, das wird definitiv mehr. Ja. Und das war wirklich das 30-jährige Radiojubiläum, was ich vor das Jahr hatte, 2022. Und ja, und da haben wir gedacht, das wäre mal gut, da mal ein bisschen was zu erzählen.
Zu reflektieren.
Ja.
Gut, Thomas, bevor wir jetzt zu deinem zweiten Song kommen, wir haben immer so eine Rubrik bei uns drin, Geschichte, was war denn da im August 81? Ja. 1. August 81, ein DDR-Grenzsoldat erschießt einen Kameraden, als dieser bei Duderstadt über die innerdeutsche Grenze fliehen möchte. 24. August 81 in New York wird Mark David Chapman zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe für den 1980 verübten Mord am Beatle-Star John Lennon verurteilt. Und 81, muss man sich vorstellen, die US-amerikanische Raumsonde Voyager erreicht den Saturn. Von hier sendet sie aus 1,5 Milliarden Kilometer Entfernung 17.000 Fotos zur Erde. Das war 81.
Das ist. Ich war 81 in der 9. Klasse und habe meinen letzten Elternurlaub verbringen dürfen an der Ostsee.
Okay.
FDGB-Platz. Ihr seid alle viel zu jung. Das wisst ihr alle nicht mehr.
Also ich kenne das schon auch, wo zugeteilt wurde, entsprechend die Plätze. Und wenn man Glück hatte, hatte man halt auch mal die Ostsee dabei.
Na genau. So, und dann, das war mein letzter Urlaub mit meinen Eltern. Aber das war ein bisschen eine Pubertät, du fährst mit den Eltern nicht mehr in Urlaub. Das ist ja Quatsch, macht ja kein Junge. So, und ich kann mich an 81 wirklich sehr gut erinnern. Erstens, weil ich hatte mein erstes Moped, S51, nach der Jugendweihe gekauft. Das war jetzt da. Und was extrem prägend war diese Musik. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, weil diese neue deutsche Welle in diesem Jahr so massiv bei uns hereingeschwappt ist. Und ich war ja, ich komme ja so aus der Smokey, aber Fraktion, ein bisschen Pink Floyd, was ich übrigens heute noch mega geil finde. Und jetzt kam plötzlich Neue Deutsche Welle. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und ich war totaler Fan von dieser Scheiße. Ich habe vorm Radio gesessen und habe Texte abgeschrieben, um mitsingen zu können.
Also ich muss ja ehrlich gestehen, Neue Deutsche Welle habe ich erst später entdeckt, weil ich ja ein klein wenig jünger bin als du, Thomas. Ja. Ich fand das dann auch faszinierend. Auch dieses ganz stupide Lied hier.
Trio, oder?
Nee, Wissenswertes aus Erlangen.
Ja, ja.
Ja, wo das immer wieder wiederholt wird, dass man wirklich weiß, dass er wirklich jemand was erzählen will von Erlangen und dann sagt man, was ist denn das? Ne? Also das fand ich schon sehr, sehr schön und habe mir dann auch diese Texte reingeholt. Ich habe dann mal in der Parallele nicht ganz, aber ich kann mir vorstellen, dass es Anfang der 80er Jahre in Westdeutschland oder so, wo die wirklich Zugriff hatten auf diese ganze NDW-Geschichte, was ja im Osten ein bisschen schwieriger war. Dann hat wahrscheinlich die Musikindustrie auch ohne Ende rausgeballert, wie das ja in den 90er Jahren war mit dieser Techno-Musik, wo dann jeder gesagt hat, ich mache jetzt Techno.
Naja.
Und da gab es dann irgendwelche Scheiben, da war ein schönes Cover drauf und Techno, natürlich setzt sich dann immer die Qualität durch, also die Hits gehen dann durch. Und so kann ich mir vorstellen, dass das auch, als die NDW losging, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, dass das dann auch so gewesen ist.
Das war mega, das war mega. Und weil wir gerade von der Annette Humpe gesprochen haben, die ist ja auch einer der Pioniere dieser Bewegung in Deutschland mit Ideal, ihrer Band zur Neudeutschen Welle, die da mega, mega erfolgreich war und da vielen Leuten den Weg bereitet hat.
Kleine Empfehlung vielleicht von mir, es lief dieses Jahr im Frühjahr auf, jetzt lügen, 1HD, 1HD, eine Dokumentation, 30 Jahre oder 25 Jahre Neue Deutsche Welle, oder 35 Jahre Deutsche Welle, wo wirklich alle zu, und das verglichen wurde, was die Neue Deutsche Welle auch in Ostdeutschland bewirkt hat, da kamen ja dann solche Bands wie Panko und sowas, die dann auch versucht haben, den Stil ein kleines bisschen zu imitieren, sozusagen.
Oder der Schlagzeuger von Budi, dieser Klaus, plötzlich singen musste.
Genau, TV-Show.
TV-Show machen mussten und so.
Genau.
Da sind ja dann auch bei uns viele, viele Sachen entstanden. Aber für mich war diese Zeit extrem prägend, neben der Zeit, wo du als Jugendlicher musikalisch sozialisiert wirst, also zwischen dem 12. und dem 16. Lebensjahr, sagt man ja so, wirst du sozialisiert. Und das kriegst du dann auch nicht wieder aus der Birne. Das ist einfach so. Und das wird niemand anders verstehen, der an einer anderen Zeit geboren wurde.
Ja.
Also wenn ich heute jemand sagen, ich höre heute noch gerne Smokey, weil es für mich eine zeitlos schöne Musik, melodische Musik ist. Ich liebe aber nach wie vor die alten Songs. Aber jemand, der an den 90ern geboren ist und mit, was weiß ich, DJ Bobo aufgewachsen ist und mit Techno, der wird mit dieser Nummer nichts anfangen können. Genauso wenig wie ich mit den 90ern überhaupt nicht warm werde. Null. Das ist gar nicht mein Bus. Überhaupt nicht.
Okay.
Ja.
Okay. Jetzt kommen wir zu deinem zweiten Song. Du hast noch einen Song mitgebracht.
Ich habe noch einen Song mitgebracht. Mache ich auch ganz kurz. Auch wieder einen Song, den ich nicht rausgesucht habe, weil er so bedeutend ist oder so bedeutungsschwanger ist. Keine Ahnung. Er ist einfach nur ein geiles Lied. Und zwar, wir haben schon von Frank Farian gesprochen. Es geht um Boney M., die da 81 ihrer Hochzeit auch noch hatten. Und es geht um Malaika, das Lied, was also im Swahili gesungen wurde, auch im Original Swahili gesungen wurde. Und ich erst viel, viel später mitbekommen habe, dass das keine Komposition von Frank Farian war, sondern dass es wirklich ein altes Volkslied war. Und dass es das eigentlich schon in der arabischen Sprache lange gab. Und sich ganz, ganz viele Menschen an diesem Song probiert haben. Das war wirklich irre. Ich kann immer die Namen vorlesen. Miriam Makeba, Harry Belafonte, Helmut Lotti, Rocco Granata, Pete Seeger, die Saragossa Band und so weiter. Also das sind alles so Namen, die diesen Song gemacht haben.
Und damit ihr alle wisst, um welchen Song es geht, hören wir uns erstmal rein und der Thomas erzählt dann noch ein bisschen was davon.
Malaika, Nakupele Malaika.
Wie gesagt, also in Original Swahili gesungen. Es gibt mehrere Leute, die die Urheberschaft auf dieses Lied beanspruchen. Es kommt wohl aus dem späten Tansania. 1946, sagt man so, soll es wohl komponiert worden sein. Und das Lied handelt davon, dass der Autor bzw. der Interpret seine Freundin liebt, aber wegen des fehlenden Brautpreises nicht heiraten kann. Und da ist also der ganze Weltschmerz vereint und das alles in diese schwungvolle Melodie, was ja der Frank Farian wie kaum jemand anderes noch dazu zu dieser Zeit machen konnte. Und so.
Also bei Malaika klingelt bei mir, kommt bei mir sofort Fasching hoch. Das alles die Richtung.
Ja.
Die Saragossa-Band, Saragossa Big Bam Boom.
Ja, Genghis Khan, Moskau, die ganze.
Also bei mir kommt so ein bisschen dieser Happy Sound, was ich auch vorhin mal bei meinem anderen Titel, also dieser Happy Sound, der ja meines Erachtens ursprünglich von James Last so diese diese Non-Stop-Dancing-Geschichte, ja, ja. Im Grunde genommen, der hat ja auch richtig eine riesen Fangemeinde gehabt, James Last, kommt vielleicht irgendwann auch mal bei uns im Podcast vor.
Bestimmt, ja, bestimmt.
Mit Biscaya.
Wenn dann nur Biscaya.
Ja, wahrscheinlich. Das ist dieser typische Sound von vor ein paar Jahren und meines Erachtens hat er auch andere Hits immer auch geschaut im lieben Kontinent. Was ja, gibt's ja. da für schöne Lieder, die man im Grunde genommen mal ein bisschen anders interpretieren kann. Ich würde mal meinen, Hooray, It's a Holiday oder Rivers of Babylon oder ist, also irgendwelche Titel sind definitiv auch original, irgendwelche Volkslieder oder irgendwelche Sachen, die er mitgenommen hat. Auch in 90er Jahren, Tick, Tick, Tack, Carapicho war auch
No Mercy.
No
Mercy
ja,
war auch, genau. Also der war über mehrere Jahrzehnte extrem erfolgreich, das muss man schon so sagen. Ne? Das ist heftig, was der alles gemacht hat.
Und ich habe Bonnie M. auch deswegen rausgesucht, weil ich sie, es gab ja dann, nachdem sie sich getrennt hatten, die Band, gab es ja immer zwei Bonnie M.s, die unterwegs waren auf den Bühnen. Die eine Band war mit der Sängerin, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Liz Mitchell,
danke.
Stand immer dran, Bonnie M. featuring oder
Liz Mitchell. Ja, Liz Mitchell, da wusste immer, das ist die Liz Mitchell, ja, genau. Bonnie M. Und dann gab es tatsächlich noch eine mit dem Sänger. Mit Bobby Farrell, ne?
Ja, Bobby Farrell.
Der ist auch mit einer Bonnie M-Truppe getourt. Und dann, wenn du die Booker gefragt hast,
Wer sind die Echten?
Wussten die auch nicht. Und die haben dann, wer das nicht wusste von den Bookern, gab es auch einige, die haben dann nachgeguckt und gesagt, Scheiße, welche Bonnie M haben wir jetzt gekauft? Das war also ein bisschen schwierig. Und ich habe, Gott sei Dank, ich habe beide erleben dürfen, auch Bobby Farrell noch vor seinem Tod. Und ja, das ist, die kannst du, weiß ich nicht, auf die Vorstandssitzung von einem Heizungsbauer setzen und die 10 Minuten später brennt dort der Baum. Das ist einfach eine geile Partymucke, die gute Laune macht und zum Tanzen animiert. Punkt.
Ja. Auch schon in die Neuzeit transportiert, mehrere Remixe. Ja, letztes Jahr gab es mehrere Hausversionen von
Mark
Baker.
Es gibt alle Jahre wieder immer wieder eine neue Version, ein neuer Remix von irgendjemandem featuring Bonnie M. oder irgendwie sowas. Und es wurde auch gemunkelt, dass Frank Farian zu dem Zeitpunkt auch schon die Ideen durchgesickert hat, dass er auch noch ein paar Protagonisten bei Bonnie M. brauchte, die nicht gesungen haben. Also die weniger gesungen haben oder nicht so gesungen haben, wie man
von Bonnie
M.
Ja, das ist ja auch kein Geheimnis.
Genau.
Also, Bobby Farrell hat selber nie, der hat keinen Ton gesungen. Also die Stimme von Bonnie M., die der Mann singt, die man hört, das ist alles Frank Farian gewesen.
Genau.
So, das ist ja auch kein Geheimnis.
Genau.
Und die einzige, die wirklich singen konnte, war diese Liz Mitchell. So, und die anderen beiden Mädels, die da noch mit rumgehupft sind, auch nicht.
Genau.
Okay, zweiter Song, Bonnie M. So, Jens, was hast du denn noch als zweiten Song mitgebracht?
Bevor ich sage, also Malaika erinnere mich auch an den Flippers. Kannst du das Lied auch von Flippers, Malaika?
Oh, bitte nicht. Jetzt wird's nieder.
Jetzt wird's schwierig.
Jetzt wird's nieder.
Jetzt kriegen wir wieder böse E-Mails.
Egal, aber wir hören jetzt nicht rein in dieses Lied von den Flippers. Also, bei mir jetzt Platz 34. Hast du nicht?
Habe ich nicht.
Chart-Einstieg 20.04.1981 auf Platz 62. Letzte Chart-Position 7.09.1981 auf Platz 63. Die höchste Position war am 25.05.1981 auf 5. 21 Wochen in den Charts. In der Schweiz Platz 3, Österreich 1, Niederlande 1, Belgien 1, Schweden 2, Norwegen 2, Neuseeland 3, UK 1, Australien auch Platz Nummer 6.
Okay.
Liebe User, Schweizer Hitparade, das Lied nervt mich recht schnell, die erinnern mich irgendwie an ABBA, ziemlich flott geraten dieser Oldie oder die Teletubbies ohne Kostüm, aber der Song hat irgendwas. Auch heute noch ein Stimmungsmacher, gut für zwischendurch, ich staune über den Schwung, der ja wirklich alles hinwegfegt und auf die Tanzfläche reißt, so irgendwo zwischen Bay City Rollers und Rocky Horror Picture Show. Perfekter Ohrwurm, ein ziemlicher Dödelsong, fröhlicher und sind wir dabei, fröhlicher, frischer, happy Sound. Und später war das auch, das ist noch Kindheitserinnerung, später war das auch ein bisschen abgewandelt, deutscher Werbesong für ihre Kette.
Like Ice in the Sunshine?
Nein.
Ich würde jetzt aufgreifen, jetzt Stars 45.
Nein.
Dann auch.
Wir hören rein,
da bin ich gespannt.
Show that you think you know. You're making your mind up. So let your indecision take you from behind. Trust your inner vision. Don't let
Böttcher saß gerade hier in Luftgitarre, in genau. guter Stimmung.
Ja, ja. Ja, kennt man.
Ja, das kennt man. So wie ich schon gesagt habe, als spätere Werbesong für ihre Kette, das war so ein Lebensmittel oder so ein Discounter. Mhm. Und dann kauft auch bei ihrer Kette ein, so am Schluss. Lied ist von Bugsfist und Make Up Your Mind und war der ESC-Sieger vom April 1981. Aber da hieß der ESC ja noch nicht ESC, das sondern
Grand Prix de Eurovision de Chanson. Genau.
Und diese Band war eine britische Popband, die eigens für den, nennen jetzt ESC, für die eigens für den ESC 1981 gegründet wurde. Und man dachte sich in Europa nach ABBA und Brotherhood of Man, die ja auch erfolgreich waren, man macht einfach mit zwei männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern eine Band auf und hat die besten Siegchancen beim ESC. Und durch den Sieg vom ESC war dann die Idee geboren, die Band weiter bestehen zu lassen. Und das nicht ohne Grund, weil 1981 und 82 folgten noch weitere Hits. Im Grunde genommen auch mein Lieblingshit von Bugsfist, The Land of Make-Believe. Das finde ich persönlich nochmal ein Stückchen besser als halt Make Up Your Mind. Und dann natürlich noch May Camera Never Lies. Bis 1986 hatten die 11 Singles in den britischen Top 20 und ab 1988 gab es keinen Erfolg mehr. Und okay. Band besteht heute noch in wechselnden Besetzungen, man nimmt halt den Namen mit und Bobby G ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied, was noch mit tourt. Und nochmal zu diesem Werbesong zurückzukommen, weil das sind so Kindheitserinnerungen und auch dieser Bezug zu ABBA bei Bugsfist. Es gab tatsächlich auch ein Werbevideo, wo ein ABBA-Song genommen wurde in den 80er Jahren. Und zwar für die Guard-Werbung. Das ist mir erst viel später aufgefallen, dass das ein ABBA-Song ist, nämlich Move On.
Mhm. Okay.
Ja. Also wer Lust hat, bei YouTube nachschauen, Guard-Werbung der 80er Jahre oder halt ihre Kette und dann hört ihr mal die Werbesongs, die adaptiert worden sind von den Originalen. Und das war sozusagen mein zweiter Titel.
Mhm. Okay. Ich hau jetzt Kontrastprogramm zu allen Hits, die wir bisher hatten, hau ich jetzt Kontrast rein. Platz 25 am Tag bei mir. Platz 25 hat Platz 1 in Deutschland erreicht später und Platz 8 in UK. Ist eine Band, die rein nur dafür geschaffen wurde als reine Studioband und bestand zu größten Teilen aus Mitgliedern anderer Bands, die sich zusammengefunden haben, um ein Studioprojekt durchzuziehen. Nur der Bandleader hatte alleine diese Band, von der wir jetzt reden. Und die anderen kamen alle von irgendwo her und die sind Mitbegründer einer Musikrichtung. Mehr kann ich jetzt nicht verraten. Kommt da aus UK, das kann ich noch verraten. Aber mehr sage ich nicht.
Das ist die Autobahn jetzt.
Nee, das ist nicht Autobahn. Nee. Wir haben ja gesagt, wir machen das Kontrastprogramm.
Ja, ja. Das Kontrastprogramm.
Bei Marcel sehe ich ja immer so die rockige Schiene oder man hat halt hier die Country Lady. Er ist so berüchtigt für diese ganzen Country-Geschichten, aber ich glaube, das geht auch nicht in die Country-Richtung, sondern eher wahrscheinlich in die rockige Richtung, gehe ich mal davon aus. Also dieses Genre. Hast du nicht so hundertprozentig gesagt, hast gesagt, okay, die haben jetzt eine Richtung begründet?
Die haben eine Richtung begründet, ja, genau. Wenn ich das jetzt sage, dann kommt ihr sofort auf die Richtung.
Dann ist es vielleicht kein Master Flash.
Nee.
Ist es nicht,
wir hören mal rein. Einer der genialsten Songs, finde ich, den es gibt.
Visage, der ist auch so rausgefallen damals in dieser Zeit.
Fade to Grey.
Ja.
Wird auch, ich habe lange noch recherchiert, dieser Song wird mit als Begründung, es gab ja vorher Kraftwerk und solche Bands, die elektronische Musik gemacht haben. Da war es noch nicht massenkompatibel, aber Visage war mit dafür verantwortlich, dass elektronische Musik in den Charts Einzug gehalten hat und die, was über die Musikrichtung, über die wir sprechen, ist New Romantic sozusagen. Reden wir mal über Visage. Wurde gegründet im Nachtclub Billy 1978 durch Steve Strange, DJ Rusty Egan und Mitch Ure. Da kamen noch weitere Musiker dazu und wegen der Verpflichtung aller Musiker in anderen Bands, außer Steve Strange, wurde das als reines Studioprojekt geplant. 1979 kam die erste Single Tar, im Herbst 1980 dann der kommerzielle Durchbruch mit dem Debütalbum Visage bei Polygram. Also das erste Album hieß genauso wie die Band. Die zweite Single des Albums war dann Fade to Grey und wurde ein internationaler Clubhit in 21 Ländern auf Platz 1. Also das Ding war wirklich riesengroß. 7 Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Der Song war dann der Durchbruch für die New Romantic-Welle und elektronische Musik wurde massenkompatibel. Das, was wir schon mal gesagt haben. Im März 82 das zweite Album, was an Verkaufszahlen jedoch komplett enttäuschte. Mit Cure verließ die Band dann wegen Drogenproblemen von Steve Strange und es wird kolportiert, dass der ausschlaggebende Punkt war, warum mit Cure gesagt hat, ich mache nicht mehr mit, weil Steve Strange auf einem Kamel über die Fifth Avenue in New York geritten ist.
Ja, wer es kann.
Da hat er gesagt, jetzt Schluss. So, nach den Misserfolgen.
Wenn da die Grenze ist, ist alles gut.
Genau.
Nach den Misserfolgen der letzten Singles und des letzten Albums feuerte mit Strange dann das komplette Management um Chris Morrison, die auch unter anderem Ultravox mit Cure betreuten. Im Oktober 84 das dritte Album und das letzte Album mit neuen Bandmitgliedern, kein Erfolg, 85 Auflösung. 2004 Neugründung durch Strange und andere Musiker und dann ging sie aber auf Live-Tour, das waren dann die ersten Live-Auftritte, die sie hatten, aber mit anderen Musikern. Aber ein neues Album kam noch nicht, wurde angekündigt und 2014 wurde dann nochmal neu formiert und ein neues Album rausgekriegt, was sie hauptsächlich auf ihrer Webseite und im Internet bei Facebook zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise die Single. Ja, und Steve Strange sieht man jetzt öfters mal immer so in Interviews und mit Cure bei so Chartshow, wenn es solche Rückblicke gibt. Genau.
Ja,
81 war schon ganz schön was los in den Charts. Also ich habe mich wirklich schwer getan, weil man könnte fast jeden Song nehmen. Also es war in verrückter Zeit, du hast ja schon gesagt, es war die NDW war drin, dann hatten wir diese New Wave-Welle, die kamen, dann waren noch so Nachwehen von der Disco-Zeit, die kamen auch noch mit. Das war schon ein Schlager, aber auch Roland Kaiser war auch dann damals, da war, ich glaube, Lieb mich ein letztes Mal, war auch relativ hoch, da war richtig was los.
Es war der Beginn von diesen ganzen Rockopern, was man in Genesis dann gemacht haben, also mit Peter Gabriel noch, Pink Floyd, Nazareth und wie sie alle hießen, die haben ja alle noch mitgespielt oder spielen ja immer da noch eine wichtige Rolle in dieser Zeit, gar keine Frage. Ich war aber nie der Rockfan, ich war nie so Gitarre und Ole Ole. Das war nicht mein Bus. Ich war immer so Disco und Tralala und ein bisschen leicht und so. Das war
leicht, locker, flockig.
Genau. Ja, gut. Leicht, locker, flockig. Gehen wir langsam auch Richtung Finale hier, oder?
Gehen wir Finale.
Und sind wir schon so lange dabei?
Wir sind jetzt schon knapp 55 Minuten auf Sendung.
So, und bevor wir auf Finale gehen, also nochmal zurückzukommen zu deinem Titel, den du rausgesucht hast. Für mich sind immer so ein paar Titel das Einläuten von so einem Jahrzehnt. Und Visage, Fade to Grey ist für mich jedenfalls vom Sound her das Einläuten in die 80s. Mhm. So wie für mich in die 90er für Snap the Power. Also wo das mal wirklich am Anfang der 90er Jahre, also das war für mich mal was ganz anderes. Es ist natürlich jetzt für einen Moment ein bisschen schwierig, weil das einfach mir so jetzt Blick gekommen ist, was es bei den 2000ern war und was bei den 2010ern war. Aber auf alle Fälle gibt es für mich immer so, ist meine Vorstellung, so prägnante Titel, die halt so ein Jahrzehnt einläuten.
Ist bei mir 80er, ist bei mir eher Soft Cell Tainted Love. Das war für mich, das ist für mich so ein Song, weiß ich, 1980, das ist für mich so der Beginn, New Wave, so wo es in die Richtung auch geht, typisch Mode, wo die dann auch später ein bisschen angefangen haben, dann haben wir es gerade gehabt, Visage, Ultravox und die ganze New Wave-Szene, was da mal damals war. Und was für mich ein entscheidender Song ist, was ich immer noch cool finde, so die haben den Mix gefunden, Blondie, Heart of Glass, war Disco, war so Abschluss der Disco und dann ging es aber schon auch mit Wave-Elementen in die 80er rein. Fand ich eine coole Sache.
Ja.
Thomas.
Ja.
Die Schüsseln sind noch nicht leer.
Die Schüsseln sind noch nicht leer.
Und ich habe auch schon Mühe gegeben.
Ganz schön.
Ja, ja.
Du hast ja in deinem Leben oder in deiner Karriere, sagen wir mal so, du hast in deinem Leben, das Ding so, als wenn es gleich vorbei wäre, hast du noch ein paar Tage vor dir.
Aber
ja,
zur 60. Folge kann man schon mal
zurückblicken. Hast ja vieles gemacht. Was mich persönlich interessieren würde, so ein bisschen die Gretchenfrage, wenn du zurückblickst, du hast ja auch in deinem Podcast gesagt, einige Sachen im Radio würdest du heute nicht mehr machen. Mhm. Also so zum Beispiel Morningshow, früh um 3 aufstehen, nach Leipzig touren.
Das würde ich einfach nicht mehr schaffen. Ja,
das würdest du auch, das war für mich sowieso wunderlich. Ich habe die Zeit mitbekommen.
Das ist für jeden, inklusive mir, sehr bewundert.
Also ich fand das ja damals sehr wunderlich. Du warst in der Morningshow von RSA und hast abends im Biertheater auf der Bühne gestanden. Mhm. Da habe ich gedacht, wie macht er das? Also es war, das ist... Wenn du jetzt aber zu meiner Frage, zur kritischen Frage, wenn du zurückblickst, würdest du alles nochmal rückblickend, alles, wie du das gemacht hast, nochmal genauso machen? Oder würdest du jetzt reifer und älter sagen, das würde ich vielleicht noch ein bisschen anders machen? Oder sagst du, ich habe es genauso, wie es war, war es perfekt?
Nein, das natürlich nicht. Aber ja, also im Großen und Ganzen, ich sage mal zu 95% würde ich alles nochmal genauso machen. Wenn mir jemand die Chance dazu gibt, weil das hatte ja mit, was ich da alles machen durfte, hatte ja nichts mit eigener Leistung oder zu tun. Zumindest nicht am Anfang. Vieles nicht. Also ich bin zum Radio gekommen wie die Jungfrau zum Kinde und wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Und dass mir da jemand die Chance gegeben hat, das zu machen und es auch ausgehalten hat, dass ich es nicht konnte am Anfang, das war ein ganz großes Glück und so ist mir das viel und oft im Leben passiert, dass ich beim MDR eine Fernsehsendung machen durfte. Das habe ich auch noch nie vorher gemacht. Da war aber eben jemand, der hat gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, wir probieren das jetzt so. Und dann sind da einfach 10 Filme draus geworden. Das ist, und so ist vieles im Leben ist mir passiert. Und ja, vieles, muss man, das wird wahrscheinlich jeder sagen, gibt es einige Stellschrauben, die ich heute vielleicht anders drehen würde und vielleicht gar nicht drehen würde. Das ist aber, glaube ich, das gehört zu einer Biografie. Ich bin jetzt knapp 60 Jahre alt, gehört das dazu, dass man auch sagen kann und muss, weil das ist ja übermenschlich, nicht zu sagen, nach so einer langen Karriere, nee, das war alles auf den Punkt genauso, möchte ich das nochmal haben? Nee, Quatsch, da gibt's schon. Gibt schon hier und da Sachen.
Über deine Fernsehsendung, du hast ja noch eine zweite Fernsehsendung, wo du ab und zu dabei bist bei MDR, Voss und Team.
Voss und Team, ja.
Und da warst du vor einiger Zeit warst du hier in der Nähe. Weißt du, welche Sendung ich meine?
Oh Gott, hilf mir.
Naunhof in der Cannabis-Plantage. Das ist 3-4 Kilometer von hier, wo du
jetzt sitzt. Ach stimmt, bei Denta,
genau.
Scheißendreck, ja, genau. Stimmt, da haben wir gedreht
das ist hier 4 Kilometer Luftlinie.
Ach, siehste.
Genau, und da warst du hier in der Nähe und ich glaube, du bist auch bei Böttcher schafft das, bist du hier in der Nähe, Großenheim, durchmarschiert.
Ja, genau. Richtig. Ich habe jetzt, als ich hergefahren bin mit dem Auto, habe ich auch einige Stellen wiedererkannt, wo ich dachte, warte mal, hier war ich ja, Barockgarten, Zabeltitz, da haben wir definitiv gedreht.
Genau.
Da war ich.
Genau, und du warst in die Richtung, kurz vor der Autobahn Königsbrück, warst du auch irgendwo.
Ja, genau. Wir sind hier über die A13, sind wir drüber gelaufen, das weiß ich noch.
Genau.
Ja.
Viel gemacht.
Viel gemacht und es ist ja noch einiges offen, wie gesagt.
Es ist noch viel zu tun und ich meine, ich muss ehrlich gestehen, deinen Podcast habe ich noch nicht gehört, aber was ich immer lese und da stelle ich mir das auch immer ein bisschen spannend, schwierig vor, deine Kolumne in der Rheinpost, diese Gratwanderung zwischen der Meinung, die man ganz fest hat, aber die man nicht so konsequent niederschreibt, sondern das im Grunde genommen so ein bisschen abgefedert dort durchdrückt manchmal. Ja. Also so kommst du mir jedenfalls vor. Also ich finde die Kolumne sensationell, jede Woche zu lesen. Kommt jede Woche, glaube ich, einfach, ne?
Kam jede Woche. Ja, kam. Ist jetzt vorbei, nach 6,5 Jahren.
Okay.
Mich wurde ja auch immer gefragt, ob ich die wirklich selber schreibe. Ja, ich habe wirklich jede Woche zu Hause gesessen, habe das in die Maschine getippt. Aber ich bin niemals, zu keiner Zeit, weder zur ersten noch zur, weiß ich nicht, 100. Folge, von dem Verlag gemaßregelt worden, beaufsichtigt worden oder auch in eine bestimmte Richtung gedrängt worden.
Oder korrigiert,
ne? Also Rechtschreibung, Grammatik haben sie immer korrigiert, da habe ich auch Wert drauf gelegt, weil ich wirklich manchmal wirklich nur reingekloppt habe.
Ja.
Aber inhaltlich nicht ein einziges Mal. Das Einzige, was mir da wirklich selber Schranken auferlegt hat, war mein eigener Kopf, meine eigene Moralvorstellung, meine eigenen Grenzen, die ich im Kopf habe, die ich nicht verletzen möchte. Ich möchte keine Menschen verletzen und ich möchte wenn ich über Dinge schreibe, immer im Hintergrund haben, es gibt ganz viele Menschen, die das nicht so sehen wie ich.
Ja.
Und das ist auch okay. Den möchte ich aber nicht mit der Keule ins Überziehen und sagen, du musst jetzt unbedingt meiner Meinung sein, weil das ist Blödsinn. Sondern ich schreibe dann so, dass ich immer sage, ich bin der Meinung, ich würde sagen, und dann kann sich jeder sein.
Ja, halt im Grunde genommen schon das Persönliche hintendran, dass ich und nicht die Allgemeinheit, sondern dass ich das so sehe.
Ja.
Und was ich halt dann immer meinen Hut ziehe vor der schreibenden Zunft, die natürlich auch bei manchen Leuten im Beruf ist, dass man wirklich immer zeitnah zu dem Zeitpunkt ein Ergebnis vorzuweisen hat. Also du musst eine Idee haben zum gewissen Zeitpunkt,
ja,
was du als Thema dort darstellst und musst das im Grunde genommen auf Papier bringen und es muss lesbar, ja, sein. Und das, das hat nicht jeder die Gabe dafür.
Naja, und aber das auch, ja, hat was mit, ja, Disziplin, ja, ja, zu tun. Ja, ja. Mit Disziplin zu tun, und es hat auch was mit damit zu tun, dass du abgeben musst. Punkt. Ja. Und es ist ja auch ganz profan gesagt, wenn du nicht abgibst, verdienst du kein Geld. Das ist also ganz, ganz profan.
Simpel.
Ganz simpel. Ja. Und einmal in der Woche einen Text schreiben ist, sag ich, glaube ich, ist machbar. So. Was schwieriger, viel schwieriger ist, jeden Tag MDR Jump Böttchers Welt. 1,30. Ja. Das klingt jetzt so blöd, dass man sagt 1,30. Das ist nicht lange. Mhm. Aber 1,30 sind 230 Wörter, die einen Sinn ergeben müssen zu einem Thema. Und das Thema, was du heute hattest, solltest du morgen nicht wieder bearbeiten.
Genau. Also man braucht ja jedes Mal was Neues.
Genau. Genau. So. Und das mache ich jetzt auch schon ziemlich lange. Und das ist etwas, wo ich wirklich mich hinsetzen muss, arbeiten muss. Konzentrieren, überlegen, was schreibe ich, wie spreche ich es, wie betone ich es. Da schmeiße ich auch mal was weg, an dem ich einen halben Tag gesessen habe, und fange von vorne an. Es gibt Tage, geht gar nicht. Setze mich vor den Rechner und denke, kann mich mal erinnern,
ja,
geht gar nicht.
Okay.
Und manchmal sitzt du da und machst in einer Stunde 5 Folgen.
Hast einen Lauf.
Ja, das ist halt, halt kreatives Arbeiten. Ja, und du kannst aber eben nicht darauf warten, dass dich die Kreativität küsst. Weil wenn du morgen abgeben musst, musst du morgen abgeben. Dann kannst du nicht übermorgen die Kreativität warten. Ja, also das ist, aber ja, das ist der Job. Und ich meine, früher habe ich 25 Jahre, dann bin ich früh um 5 ins Studio gegangen. Also, da musstest du auch abliefern, da hast du 5 Stunden Radio. Und das war live, das war wirklich live.
Ja,
da war jedes Telefonat war da live. Also da musstest du hochkonzentriert sein bei dem.
Und musstest auch schlagfertig reagieren, wenn irgendwas, ja genau.
Klar. Und heute ist es halt, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut.
Heute ist es halt, ich habe ja wie gesagt diese 20 Jahre im Radeberger Biertheater gespielt. Das war ja immer so ein Hobby, was mir irre viel Spaß gemacht hat. Und als ich dann beim Radio weg bin, war das die Bude, die mich auch aufgefangen hat. Das muss man auch ganz deutlich sagen, wo ich dann Arbeit hatte und wirken durfte. Und daraus hat sich jetzt ergeben, dass ich eben auch in der Komödie in Dresden in einem wirklich tollen Haus spielen durfte und eben, was weiß ich, die Hauptrolle beim braven Soldaten Schweg,
den ich gesehen habe.
Den du gesehen hast?
Ja, ich habe gesehen.
Gekriegt habe, was ich mir ganz ehrlich nicht zugetraut hatte.
Also absoluten Respekt dafür. Also das ist ja nun nicht irgendwo was irgendwie so mal hingerotzt, da ist viel Arbeit mit dabei. Also
ja,
wer wissen will, was für Arbeit dahinter ist, dem empfehle ich auch deinen Podcast. Du hast ja lange darüber, wie die Proben ablaufen,
ja,
und
ja,
was denn alles. Oder dann wurde einmal bei der einer Podcast-Folge erzählt hast, das Stück, was davor war, wo du mit Dagmar Frederik
gespielt hast. Ja, Lustgarantie.
Lustgarantie, wo du gespielt hast, dass es da auch zwischen den Damen dann auch ein bisschen so Zinkzopf, und damit muss man auch leben.
Ja, ja.
Also ich stelle mir das unglaublich, und dann Proben auf einer Bühne, die eigentlich nicht eingerichtet ist, was du da in deinem Podcast alles erzählst.
Das war wirklich so.
Ins Leere reingespielt.
Ja, ja. Da gibt es halt bei der Komödie gibt's halt eine sogenannte Probebühne. Wo die, also, so, und da ist nichts. So, und dann stehst du da mit deinem Regisseur und deinem Ensemble. Ich hatte einen tollen Regisseur, Dominik Petzold, der in Berlin ist. Und der hatte das Stück komplett im Kopf. Das war irre. Der wusste genau, wer was, wo, wann, wie zu machen und zu sagen hatte. Und das hat es uns leichter gemacht. Mir. Das waren 100 Seiten Text, die ich da in den Kopf kriegen musste.
Du alleine oder das ganze Stück?
Ich.
Das ganze, okay.
Und der hat mich dann also wirklich ganz behutsam da durchgeführt. Und das war richtig, das hat ganz viel mit mir gemacht, diese Arbeit dort. Das war irre, weil es so anstrengend war. Bin ich manchmal nachts um 2 dort aus dem Proberaum raus und habe gezittert, weil das so intensiv war, diese Arbeit. Aber ja, ich glaube, das hat wirklich was gebracht. Ich glaube, das Stück ist toll. Es ist ein tolles Bühnenbild, tolle Texte. Und ich habe tolle Kollegen. Und ja, wenn ich da auch noch ein bisschen brillieren kann auf der Bühne, dann.
Also ich war vor Ort, ich habe es gesehen, ich fand's sehr, sehr schön. Zumal ich auch noch die Filme kenne sozusagen.
Ja, ja. Ja, ja.
So, Jetzt haben wir den Podcast, wir haben das Radio, wir haben die Bühne, fehlt Theater. Noch Theater, haben wir, fehlt noch Comedy. Was hat dich, das würde mich persönlich interessieren, ja. Was hat dich dazu inspiriert zu sagen, pass auf, ich mache jetzt einen, ich sag's jetzt mal salopp, ich mache jetzt mal einen auf Mittermeier und gehe auf die Bühne und mach. Es ist ja nicht, im Endeffekt ist es ja das, was du hast, ein Bühnenprogramm, wo du Comedy auf der Bühne machst, ja. in verschiedenen Rollen, die du ausfüllst. Das war zum Beispiel beim zweiten Kommentar, beim zweiten
Tankstelle.
Jetzt in der neuen machst du eine Kochshow mit. Ich habe da ein paar Videos von deiner Frau gesehen bei Facebook. Was hat dich dazu bewegt und was macht das mit dir oder was, weil das ist ja nur, ich meine, man weiß, du bist eine Rampensau, kann man ja schon sagen, aber das ist ja nur wieder komplett anderes, oder hast du gesagt, nö, also für mich ist das nichts anderes als Theater zu spielen?
Jein, also das war auch wieder aus der Not herausgeboren. Ich, wie gesagt, als ich vom Radio weg bin, war ja diese Tür zu. Ich hatte auch keinen Plan B, dass ich das jetzt gesagt habe, okay, ist mir scheißegal, ich gehe jetzt hier den Weg und das steht alles offen. Nee, war es nicht, sondern ich musste mich echt kümmern. Und das Bühnenprogramm war eigentlich nur folgerichtig, weil ich war ja die Jahre davor mit meinem ehemaligen Partner Bühnen unterwegs und habe ja eine Art Comedy-Programm gemacht. Und ich wusste ja, wie das funktioniert.
Ja, ihr habt ja beide eine Marke erzeugt, jetzt mal sozusagen. So würde ich das jetzt im Nachgang so sehen. Ihr wart quasi die Galionsfiguren oder die Vorzeigefiguren, wo dann halt auch im Hintergrund ein Merchandising, entsprechender Spruch, den wir jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber wo jeder sofort weiß, wenn er die beiden Namen hört.
Ich möchte
einmal
mit Profis arbeiten.
Genau.
Das ist ein alter Spruch, den nehme ich ja heute noch.
Ja, genau. Also, genau.
Ja, nee, und dann stand ich halt da und dann kam wirklich die Idee, das Solo zu probieren. Und die große Angst, die ich im ersten Programm noch hatte, war, dass ich nur in Halbsätzen spreche, weil ich ja 25 Jahre eigentlich immer nur ergänzend zur Verfügung stand.
Ja, deshalb war für mich die Frage, ihr habt ja immer zu zweit, ihr habt ja als Team agiert und dann bist du aber alleine und musst das Ding alleine durchreiten. Ja. Ne?
Das war wirklich schwer. Aber auch hier hatte ich Menschen, die mir geholfen haben, die mir das gezeigt haben, die mich da in die Hand genommen haben und mir Mut zugesprochen haben, das zu probieren. Und dann habe ich das einfach gemacht. So. Und dann habe ich das erste Programm, lieber radioaktiv als im Radioaktiv, war das erste Programm, was gut gelaufen ist. Und dann hatte ich die Idee, weil ich ja dieses Theaterspielen so liebe, auch im Soloprogramm eine Art Theaterstück zu bauen. Also ich schlüpfe selber in eine Rolle und das war dann der Tankwart, der Klaus, der also Geschichten erzählt und so weiter. Und das fing an zu funktionieren. Die Leute haben mir die Rolle abgenommen und dann kam Corona.
Ja.
Und dann war alles zu spät. Dann habe ich alles abgeschlossen, war alles weg. Theater war weg, Bühne war weg, alles war weg und ich war heilfroh, dass ich solche Sachen wie MDR Jump, Morgenpost, kleine andere Sachen machen durfte, wo ich noch ein paar Mark verdienen durfte, weil auf der Bühne ging gar nichts mehr.
Ja.
So. Und dann war Corona vorbei und ich hatte keine Lust mehr auf die Tankwart. Für mich war das innerlich gestorben, das Projekt. Ich hatte keinen Bezug mehr. Ich hätte da jetzt anfangen müssen, dran rumzuschreiben und das aktuell zu machen und da hatte ich keinen Bock drauf. Und da habe ich gesagt, schmeiß ich weg. Die ganzen Requisiten schmeiße ich alle weg. Ich hatte eine richtige Tankstelle auf der Bühne, Die habe ich mir in München gekauft. Und schreibe ein neues Programm. Und das habe ich dann gemacht. Habe auch da wieder tolle Hilfe bekommen. Also wirklich, das war also, das sind so Zufälle, die im Leben passieren. Ich habe Anfang diesen Jahres, habe ich das erste Januarwochenende mich in Radebeul ins Hotel eingeschlossen, weil ich das Programm schreiben wollte. Ich habe dort 4 Tage das Zimmer gebucht. Weil ich auch dachte, dass der Pool da unten offen hat. Die haben einen schönen Pool hinten drin. Scheißdreck, die hatten gerade Renovierungsarbeiten, da war alles trocken. Also das war Reinfall. Naja, wir waren nämlich 3 Mann in diesem Riesenhotel, ist egal. Jedenfalls rief mich am ersten Abend, ich war gerade dabei, so die Flipcharts hinzuhängen und so, rief mich Guido Gensel von den Firebirds an, der Schlagzeuger.
Ah, okay.
Und der sagte, ich habe gerade gelesen, wie dein neues Programm hieß, weil den Titel hatte ich schon. Mhm. Bestandsaufnahme, Anlauf statt Gleitgel. Und der sagt, ich habe gerade gelesen, Anlauf statt Gleitgel, und da bin ich gerade vom Lenker gefallen, weil das holt mich so ab, das ist so mein Humor, sagte der. Und wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich an. So. Und da habe ich gesagt, du weißt was, ich sitze hier gerade in Radebeulen.
Ohne Pool
und knabbel mir gerade irgendwie was aus den Fingern. Und da hat er gesagt, du pass mal auf, ich habe übermorgen Spiel frei, ich komme vorbei. Und da kam der wirklich vorbei und dann haben wir den ganzen Nachmittag dort geklont auf diesem Zimmer, ein Bettzimmer. Haben wir dort den ganzen Nachmittag geklont und haben gesponnen und gemacht und gemehrt. Und daraus ist dann das neue Programm entstanden. Also auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an Guido und auch an die anderen Jungs, an die Jungs im Studio, Goldi und so, wie sie alle heißen. Ja, und das so passiert immer irgendwas. Ich bin jetzt nicht so auf der Suche, dass ich jetzt sage, oh Gott, was kann ich nächste Woche denn mal noch Großes der Welt schenken, sondern es passiert viel. Viel ist Zufall, vieles wird auch nicht, viel ist Brühe,
okay.
Vieles schmeiß ich weg und bei vielen verdiene ich kein Geld, das mache ich aus tote Oma, verdiene ich kein Pfennig, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig reich mit eurer.
Wir sind auch totale Enthusiasten und ich merke gerade, wie der Fanboy neben mir, wie Marcel so in sich versinkt, wenn du so erzählst von halt deinen ganzen Projekten. Nee, wir machen das alle natürlich auch ohne monetären Hintergrund. Nee, wir haben halt Spaß dabei.
Genau.
Du hast Spaß mit deinen Projekten dabei.
Genau.
Und das merkt man dir auch wirklich an, wie du das so erzählst, wie das so auch rauskommt.
Ja.
Und du bist auch keiner, der sich irgendwo verstellt, sondern du bist der du halt auch darstellst und bist. Du weißt natürlich bei deinen Bühnenprogrammen und bei deinen schauspielerischen Geschichten, wo du ansetzen musst. Aber so, wenn wir jetzt gerade eben in diesen Gesprächen miteinander agieren, dann ist es halt ein wirklich sympathischer Mensch, der uns gegenüber sitzt, der wirklich auch schon, der es immer noch nicht geschafft hat, diese Schalen zu lernen.
Vor allen Dingen die, genau. von den Erdnussflips habe ich noch die halbe Tüte da. Also das
ja, ist ja.
Die halbe Tüte,
ja, ja. Die nehme ich mit.
Ja. Und vor allen Dingen auf dem Boden geblieben.
Genau.
Ganz, ganz wichtig, finde ich.
Das ist ja auch so eine Geschichte, die wir können jetzt hier noch stundenlang reden, aber ihr wollt ja noch wieder los.
Uns ist das egal. Also ich wohne hier, also ich habe
ja
keinen
Vielleicht hat er auch im Hinterkopf, dass wir hier eine geteilte Folge machen. Also bis dahin. Und dann,
nein,
und dann
nein, das
wird
alles als eine Folge. Alles als eine Folge. Alles, ja.
Also wie gesagt, das sind ja auch so Lebensereignisse, die einen erden. Und ich meine, na klar macht das was mit den Menschen, wenn du in Schwarzenberg vor 15.000 Leuten auf der Bühne stehst und die jubeln dich an, dann natürlich passiert da was mit dir.
Ja, natürlich.
Und das muss auch nicht immer positiv sein, was du da aus solchen Abenden mitnimmst. Wenn du umjubelt und wenn du beklatscht und von allen Seiten hofiert wirst, natürlich macht das was mit Menschen. Und das kann auch negative Folgen haben. Und
ja.
Das ist, und da nehme ich mich nicht aus, also wirklich nicht. Ne? Also mir ist das bestimmt, ich habe bestimmt auch ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben wirklich scheiße behandelt. Also weil eben, keine Ahnung, weil ich es nicht besser wusste oder weil ich gerade auf Wolke 7 trieb. Das ist mir alles passiert. Aber diese Zäsur in meinem Leben mit Mitte 50 nochmal wirklich bei Null anfangen zu müssen, die hat wirklich viele Kanten begradigt. Also das muss ich echt sagen.
Okay.
Und da gibt es heute, hoffe ich zumindest, keine, ich bin stolz auf das, was ich dort innerlich, ich bin stolz, dass ich das gemacht habe. Das 25 Jahre, das schafft nicht jeder. Das ist eine Leistung, die rechne ich mir auch an, da bin ich, das sage ich auch ganz unverblümt. Aber ich habe keine Herz-OP gemacht, ich habe keinen Planeten entdeckt, ich habe nicht einen Krebs geheilt und weißt du, ich bin
aber
einfach nur ein Radiomoderator.
Aber du hast halt vielen Leuten, muss man so sagen, du hast vielen Leuten Freude geschenkt. Das gehört mir, das ist jetzt nicht irgendwie anhimmeln, aber ich weiß, Radio war für mich früh auf Arbeit fahren, RSA, Böttcher und Fischer. Ja. Das war für mich, und sonst habe ich nie Radio gehört. Also das war für mich so das Ding immer, ich habe ab und zu mal reingehört, also legendär fand ich ja immer noch erstaunlich für die Leistung, wo ihr 24 Stunden gesendet habt.
Oh,
ja. Und dann mit Webcam.
72.
Das waren 24 Stunden. 24? Und die anschließende Morning Show noch mit drauf sozusagen.
Ja, genau. Ja,
das waren irgendwie so 28 Stunden oder so. Ja. Aber das hat den Leuten Freude geschenkt. Vielleicht die noch eine Gretchenfrage hinterher, wenn jetzt nochmal jemand käme. Du hast in deinem Podcast, habt ihr auch schon mal drüber gesprochen, eine eindeutige Antwort hast du nicht gegeben. Würdest du nochmal zum Radio gehen, wenn jetzt nochmal einer käme und sage, würdest du bei uns das und das machen? Also ich rede jetzt nicht von dieser Sache, was du bei Jump machst, diese 1:30.
Genau, das ist ja,
sondern
genau.
Wir reden einen richtigen Moderatorenjob, vielleicht so eine Sendung, dass du einmal die Woche eine Sendung machst, Böttchers Plattenkiste oder sowas, oder regelmäßig, würdest du nochmal gehen oder würdest du sagen, das Thema ist vorbei?
Ich würde es mir zumindest anhören und angucken. Ich würde da niemals sagen. Das habe ich übrigens bisher nicht gemacht, deswegen gibt es da keine eindeutige Antwort drauf. Aber ich würde nie sagen. Was ich aber, glaube ich, wirklich ausschließen kann, ist, dass ich wirklich wieder um 3 früh aufstehe und in irgendeinen Sender fahre, der 70 Kilometer entfernt ist, und dann in so eine Mühle rein zu geraten. Das schließe ich mal aus.
Das muss man den Leuten sagen, die dich vielleicht nicht kennen. Aber wir haben ja auch Hörer außerhalb von Sachsen. Du bist jeden Morgen von Döbeln nach Leipzig mit dem Auto gefahren. Das sind ungefähr 70, 75 Kilometer früh und dann wieder zurück. Also du hast da nicht in Leipzig direkt neben dem Studio irgendwo gewohnt
Ich bin jeden Tag gefahren.
Genau.
Ja, ja. Und das schließe ich mal aus. Aber wenn es gibt ja wieder vielversprechende neue DAB-Angebote zum Beispiel. Es gibt jetzt wieder eine Antenne Sachsen, was es schon vor 20 Jahren mal gab. Das gibt es jetzt wieder. Oder es gibt, keine Ahnung, DBD-Radio und wie sie alle heißen. Und wenn die Kollegen anrufen würden und sagen, du pass mal auf, wir haben hier eine Idee, hörst dir mal an, da würde ich zumindest hinhören, definitiv.
Okay.
Und klar, das ist wie ein altes Zirkuspferd. Na klar, wenn du immer die Sägespäne im Umschlag hattest und in den Beinen, dann gehst du hin, ist doch keine Frage. So, aber das ist nicht so und ich warte jetzt auch nicht jeden Tag Gott ergeben auf die Chance, die mir da vielleicht jemand geben möchte, aber wie gesagt, wenn jemand anrufen sollte, würde ich erstmal hingucken.
Okay.
Das werden die Hörenden oder also halt die das hören, werden das halt gern hören.
Genau.
Gern hören und
also
und spätestens dann zu dem Zeitpunkt und dann gehen wir doch langsam doch ins Finale.
Gehen ins Finale übrigens.
Spätestens dann zu dem Zeitpunkt, wo du dann, oder du bist an sich in der Riege schon dieser Urgesteine, sage ich jetzt mal so, obwohl du eigentlich noch genügend Lebenszeit vor dir hast oder geplant, jedenfalls, definitiv. Genau. Halt von den Moderatoren oder so, wo ich dann auch ein Aha-Erlebnis hatte, weil ich das halt mit Kindheitserinnerungen verbinde, nämlich Berlin-Charts gab es damals bei RIAS 2 mit Gregor Rotschalk. Und der hatte auch diese ganz prägnante Stimme und hatte dann diesen Hitkeller, die hatten ja damals so ein paar Samples mit drin. Und da habe ich dankenswerterweise vom lieben Henner Ruscher, der das gefunden hatte, ein Sample gefunden. Da wurden die altvorderen Radiomoderatoren mal eingeladen bei Radio 1. Und die durften dann nochmal mal eine Stunde oder ich weiß nicht wie lange, jedenfalls war da so ein Videoschnipsel, wo du ihn gesehen hast, wo du die Stimme hattest, hast du natürlich gesehen, er war schon ergraut, schon auch älter geworden und er hat nochmal dort abgeliefert. Und das kann ich mir gut dann irgendwann, wenn du Rente Lust hast, wie auch immer, auch mal vorstellen, Thomas. Aber bislang machst du einen Eindruck, dass du definitiv noch einige Sachen abfeuern wirst und kannst.
Ja, wie gesagt, jetzt ist erstmal das Soloprogramm. Ich spiele ja in der Nähe hier, relativ in der Nähe in Reichenau auf der Naturbühne, in der Nähe von Hoyerswerda ist das. Also
zwischen Königsbrück und Hoyerswerda.
Genau.
Übrigens, wo wir gerade dabei sind, Döbeln, wie lange wohnst du jetzt schon in Döbeln?
Seit 2004 tatsächlich.
2004, naja, gesehen haben wir uns in der Nähe, aber ich habe 2002 bis 2008 war ich Resident im Staubitzbad.
Ei!
Ja, beim Uwe.
Ei! Beim Uwe gibt es immer noch, der Prinzing.
Uwe gibt es immer noch.
Ja,
gibt es Uwe immer noch.
Und Staubing gibt es auch noch.
Ja, der macht nicht mehr regelmäßig, aber Staubitzbad, ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, das war für, wo ich noch jung war, wo ich noch nicht selber aufgelegt, wo ich gegangen war, dass die, neben Megatron war, dass die Überdisco hier in der Region. Das ist Wahnsinn, ne?
Ich kenne es nicht, weil das nicht, wir unterschiedlich sozialisiert. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme ja eigentlich aus dem Norden von Sachsen, also aus dem Leipzig-Nord-Delitzscher-Gebiet, da komme ich eigentlich her. Hab dann ein paar Jahre in Dresden gewohnt und jetzt, wie gesagt, in Döbeln. Und ich bin da hingekommen, als das schon, sag ich mal, die Hochzeit schon vorbei war. Dort, aber ich war dort einige Male. Ich war auch in diesem Bunkern, wie nennt sich das? In der Grotte, oder?
Höhle.
In der Höhle.
In der Höhle habe ich aufgelegt. Da war habe ich aufgelegt. Mit Marco, mit DJ Marco zusammen.
Ja.
Genau. Da war er immer. Das hat er ja noch ewig, noch eine ganze Weile angezogen. Ja. Die große Diskothek hat er ja bloß noch, war bloß noch Freitag auf und dann hat er bloß noch Sonderveranstaltungen gemacht, so Pfingsten und solche Sachen. Und die Höhle hat er ja noch eine Weile weitergetragen.
Genau.
Ja, das ist schon. Gut, also wir haben es. Hört den Podcast Tote Oma. Hört er auf Spotify und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Könnt ihr den hören?
Ja.
Einfach dann nochmal, gib nochmal deine Webseite: www.derbötcher.
Ne? Der-Bötcher.de. Und es geht auch mit Ö. Mit Ö-Strichelchen.
Genau. Und dort seht ihr dann die Termine, wo ihr den Bötcher seht. Und ansonsten im Radeberger Biertheater sehen und in der Komödie. Gut, von meiner Seite. Thomas, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du das heute geschafft hast, hierher zu kommen.
Du, ich gab Knusperflocken und
genau, ich
Engerlinge.
Bin dir unglaublich dankbar, dass du von Döbeln, also wir müssen das nochmal sagen, der Thomas macht ja seinen Podcast mit seinem Kollegen im Westen, die machen das über eine Live-Schalt, über Internet und der Thomas sitzt wirklich live hier bei mir zu Hause im Keller.
Im Keller.
Und dann hat sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, pass auf, ich komme hierher und wir machen das zusammen. Bin ich, wie gesagt, unglaublich dankbar. Ich wünsche dir... Ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal in Kontakt bleiben und uns nochmal sehen. Ich wünsche dir für deine weiteren Projekte, die du hast, Bühne und was denn alles, viel, viel, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ganz wichtig, bleib bitte so, wie du bist. Du bist ein unglaublich netter und sympathischer und vor allen Dingen...
Ja, ich habe keine Zeit mehr.
Von meiner Seite, Jens und Thomas wollen bestimmt... Thomas kriegt das Schlusswort.
Thomas kriegt natürlich Schlusswort.
Ich verabschiede mich jetzt schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Genau, also liebe Zuhörer, ich beende einfach diese 60. Folge. Für diejenigen, die sagen, nun ist aber Schluss, dann nehme ich doch glattweg den Platz Nummer 2 von diesem Datum, was wir heute hatten, dem 1. August 1981, was schon Thomas gedacht hätte, das wäre mit dabei, nämlich von Bernie Paul. Wir sagen natürlich nicht, oh no, no. Es geht weiter mit Folge 61 bis dahin und danke Thomas.
Ich habe euch zu danken, dass ich hier mal reinschnummern durfte, es ist auch toll. Immer mal neue Leute kennenzulernen, das macht ihn auf jeden Fall nicht blöder.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.